Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ringvorlesung. Ein Virus verändert die Welt, Göttinger Wissenschaftlerin zur Corona-Pandemie, so der Titel unserer Ringvorlesung. Unser heutiges Thema lautet Zorn Gottes, apokalyptische Prüfung und spirituell basierte Resilienz zum religiösen und esoterischen Umgang mit der Corona-Pandemie. Den Vortrag hält Professor Dr. Andreas Grünschloss, den ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen möchte. Professor Grünschloss ist seit 2002 Lehrstuhlinhaber der Professur Religionswissenschaft an der Universität Göttingen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen interreligiöse Austauschprozesse und interreligiöse Wahrnehmungen sowie neureligiöse Bewegungen, bei denen er sich unter anderem mit Mormonen, der Scientology oder auch den UFO-Bewegungen beschäftigt. Nachdem wir in den letzten beiden Wochen, bei den beiden letzten Ringvorlesungen, das Geschehen um die Corona-Pandemie unter virologischen und medizinischen Gesichtspunkten thematisiert haben, wechseln wir heute mit der Theologischen Fakultät auf eine ganz neue und andere Perspektive. Seit jeher suchen Menschen in Krisensituationen, in Katastrophen oder bei sehr tiefgreifenden Erfahrungen nach einem dahinterliegenden Sinn und fragen nach der zugrunde liegenden Ursache. Dahinter steht die Überzeugung, dass Ereignisse jenseits von Zufall doch einen Sinn haben müssen, dass sie sich irgendwie begründen lassen müssen. Um diese und auch um die Frage, welche Handlungsoptionen sich daraus abgeleitet werden können, wird es heute gehen. Professor Grünschloss, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank für die einleitenden Bemerkungen. Ich möchte kurz, bevor ich beginne, zunächst mal so herzlich willkommen alle, die zuhören und zuschauen. Bevor ich beginne, möchte ich zwei, drei Worte der Perspektive der Religionswissenschaft sagen. Als Religionswissenschaftler arbeiten wir nicht mit einer normativen, einer religiös-konfessionellen Perspektive auf der Welt der Religion, sondern wir arbeiten kulturwissenschaftlich wie andere historische, geisteswissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche Disziplinen. Das heißt dann auch, für uns ist etwa eine alte Tradition wie der Buddhismus in gleicher Weise legitimer Gegenstand für die Untersuchung wie, sagen wir, fundamentalistische Erneuerungsbewegungen oder die Scientology-Kirche. Sie hatten es gerade schon in einleitenden Worten gehört. Von jeher ziehen Katastrophen, Seuchen, Vulkanausbrüche Deutungen auf sich. Sie generieren regelrecht einen hermeneutischen Imperativ für religiöse Perspektiven. Ich mache dazu eine Folie bereit. Sie wollen gedeutet, interpretiert, verstanden werden, sie einfach als Resultat einer zufälligen Verkettung auszuweisen, die keinen intentionalen Sinn gibt, ist für viele Menschen wenig überzeugend, eher platt, hermeneutisch unbefriedigend. Es muss doch tiefere Gründe für so eine Katastrophe geben. Aus religiösen Perspektiven werden daher Naturkatastrophen oder auch Seuchen häufig auf eine höhere Macht als Ursache zurückgeführt. Sei es die Strafe einer zornigen Gottheit oder karmische Vergeltung für früheres Fehlverhalten. Das ist nicht einfach nur ein irrationaler Gestus von religiösen Perspektiven auf die Welt, wie man hier vorschnell unterstellen könnte. Denn es gehört zu den grundlegenden Funktionen von Religion, Welt zu deuten, zu erklären und damit sinnhaft bewohnbar zu machen. Religionen bieten Heilsversprechen und überführen die Kontingenzen unseres alltäglichen Lebens, Katastrophen, Schicksalsschläge, Tod von Angehörigen in einen größeren Deutungszusammenhang. Auf diese Weise wird das Chaos der Lebenswirklichkeit in einen religiös gedeuteten Kosmos überführt. Die Welt wird bewohnbarer, sinnhafter, sie bleibt nicht einfach nur sinnloses, zufälliges Widerfahrnis. Religionen bieten Deutungsrahmen, religionspsychologisch gesprochen, sie bieten kognitiv-emotionale Frames für unsere Erfahrungen in und mit dieser Welt. Diese Deutungsleistung kann sich ganz unterschiedlich vollziehen. Religiöse Deutungen von Schicksalsschlägen können etwa schlicht und ideologisch kurzschlüssig vorgenommen werden. Sie können aber auch analytisch hochreflektiert sein und über die Institutionalisierung von verschiedenen Formen von Bildung vermittelt werden. So wundert es im Blick auf das gegenwärtige Christentum auch nicht, dass es seltener die alteingesessenen, großkonfessionellen Kirchen oder Denominationen sind, die sich über die Warnungen vor Ansteckungsgefahr hinwegsetzen, sondern eher kleinere Gruppierungen, Sondergemeinschaften, pentekostale, pfingstlerische Kirchen und freikirchliche Gemeinschaften, die ihre Gläubigen ermuten, mitunter ganz auf den Glauben zu vertrauen, denn die Rüstung wahren Glaubens schütze vor jedweder Ansteckung. Hier werden dann Gedanken aus den neutestamentlichen Wundererzählungen von Jesus, in denen es heißt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt, für die gegenwärtige Handlungsanweisung unreflektiert als bare Münze genommen. Ein Beispiel, wascht eure Hände und seid im Blut des Lammes gewaschen. Daher entspannt euch, die ihr im Glauben wiedergeboren seid, denn ihr seid im Schatten des Herrn geschützt, so ein pentekostaler Pfarrer in seiner Megachurch in Nigeria. Schützt euch, ihr Gläubigen, aber versteht euch vor allem durch den Glauben an Gott geschützt, wenn ihr wirklich euch zu Jesus als Herrn und Heiland bekannt habt, dann ist das gewissermaßen die beste Desinfektion. Analoge Stimmen waren hier und da in den letzten beiden Monaten zu hören von vereinzelten Vertretern bestimmter christlicher Glaubensgemeinschaften, die besonders stark auf die Geisttaufe setzten. Spirituelle Resilienz, spirituell basierte Resilienz also, Glaube als regelrechte Wunderwaffe gegen das Virus. Die große Mehrzahl der Glaubensgemeinschaften hielt es dagegen eher mit den herkömmlichen Sicherheitsempfehlungen und öffentlich gültigen Vorschriftsmaßnahmen, ließ die normalen Versammlungen und Gottesdienste ausfallen bzw. stattdessen digital übertragen. Was sich übrigens für orthodoxe jüdische Gemeinden verbietet, da am Sabbat ja keinerlei Technik eingesetzt werden darf. Nun wäre es ein einfaches, Ihnen vor allem die besonders schrullig und absurd erscheinenden religiös-spirituellen Corona-Deutungen und Handlungsempfehlungen vorzutragen. Es kann mir aber nicht um eine Freakshow religiöser Albernheiten gehen. Das liefe zudem auf eine grobe Vereinseitigung hinaus, wie man sie in verschiedenen antireligiös eingestellten Diskussionsplattformen auch bereits finden kann. Wie ich gerade schon sagte, die meisten Religionsgemeinschaften halten sich an die Schutzmaßnahmen und formulieren eher Appelle an ihre Gläubigen, sich nicht hyperventilierend von einer Corona-Hysterie anstecken zu lassen, sondern kühlen Kopf zu bewahren und die gegenwärtige Zeit mit ihren zum Teil ja verordneten Pausen auch zur spirituellen Einkehr, für Kontemplation und Gebet zu nutzen, um neu zu bedenken, was ist eigentlich wichtig im Leben und wie richte ich mich im Leben aus? Ob das nun unsere christlichen Landeskirchen hier sind oder buddhistische Netzwerke, Yoga-Gruppen, das ist der Haupttenor ihrer Stellungnahmen. Nutzt die verordnete Pause als Zeit zur Verinnerlichung. Das ist nicht nur sinnvoll zur inneren Grundierung des Menschen, sondern auch neben den hygienisch erforderlichen äußeren Schutzmaßnahmen der jedem Menschen mögliche Beitrag zur inneren Stärkung und Ausrichtung der Person. Gebet, Meditation, Achtsamkeitsübungen. Sie können der Resilienzstärkung für die gesamte Person ja tatsächlich dienen. Und sie sind insofern durchaus so etwas wie eine spirituelle Gegenströmung gegen die Angst vor dem Virus. Spiritualität, das bestätigen auch viele Untersuchungen zum Thema Religion und Gesundheit, kann positive Funktionen im Krankheitsverlauf bewirken und zumindest zur Beruhigung und Zentrierung der Person beitragen, um sich wie in diesem Fall eben nicht von zwanghafter Angst und Corona-Hysterie überschwemmen zu lassen. Aber Gebet und Meditation soll nach vielen religiösen Vorstellungen darüber hinaus auch einen Effekt auf die Umwelt haben. Die christliche Fürbittenpraxis angesichts der Corona-Pandemie bringt dies zum Ausdruck, aber auch der Vorschlag eines tibetischen Zentrums, verschiedene Mantren zu rezitieren, zum Beispiel das bekannte Mantra um Mani Padme Hum und andere zur Eindämmung der Pandemie sowie die Kultivierung von Mitgefühl, Gelassenheit und Achtsamkeit. Wenn man solche Mantren rezitiert, so heißt es hier in diesem tibetischen Zentrum, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Mantra auch einen makrokosmischen Effekt hat. Es hat eine große Kraft, Epidemien zu befrieden. Glaube, Religiosität können also durchaus helfen, mindestens subjektiv, aber problematisch wird der Gedanke jedoch, wenn man ernsthaft meint, die Corona-Pandemie einfach wegmeditieren zu können. So rief etwa eine österreichische FPÖ-Politikerin in ihrem Facebook-Account zur Teilnahme an dem weltweiten Meditationsevent am 5. April um 4.45 Uhr morgens auf. Eine globale Meditation zur endgültigen Auslöschung des Coronavirus. Dieser Aufruf ist in vielen esoterischen Netzwerken gleichermaßen viral geworden. Man müsse die kritische Masse von 1 Million Meditierender erreichen, damit der antivirale Effekt eintrete. Hier lassen sich Argumentationsmuster erkennen, die besonders typisch sind für die sogenannte transzendentale Meditation des verstorbenen Maharishi Mahesh Yogi, der die Auswirkung seiner Meditationsmethode immer so begründet hat, dass sie einen sozialen und gesundheitlichen Effekt in der Umgebung hervorrufe, der sogenannte Maharishi-Effekt. Genutzt hat dieser weltweite Meditationstag zur Eindämmung der Pandemie offenbar noch nichts. Ein weiteres in diesem Zusammenhang zu besprechendes Deutungsmuster ist die in vielen esoterischen Kreisen anzutreffende Vorstellung, dass man nur dann erkrankt, wenn der Gesamtorganismus das auch will. Das heißt, wenn man innerlich nicht genügend verfeinstofflicht ist, um eine derartige äußerliche, materielle Bedrohung abzuwenden oder weil man womöglich irgendeine karmische Schuld abzutragen hat. Das ist eine typisch esoterische Deutung von Krankheit, wie sie hier auch in diesem Zusammenhang der Corona-Pandemie das Schweizer Medium Nancy Holten bietet, die im Internet und auf YouTube sehr aktiv ist. Sie channelt Botschaften aus der höheren geistigen Ebene, unter anderem von Engelwesen und der großen weißen Bruderschaft. Heilung kann ihr zufolge daher auch nur von innen herauskommen. Wir stehen an einer Zeitenwende und müssen uns verinnerlichen, denn dann kann das Virus uns ja nichts anhaben. Wer aber jetzt schon an den Folgen des Virus stirbt, der war, wie sie sagt, bereits bereit zu gehen. Das ist eine typisch esoterische spirituelle Krankheitsdeutung, die letztlich davon ausgeht, dass unser Leid, Krankheit, insofern selbstverschuldet ist, wenn man eben nicht genügend vergeistigt, verfeinstofflicht ist, keine höhere Schwingungsfrequenz hat. Wer das allerdings hat, dem wird das äußerliche Virus, das materielle Virus, nichts anhaben können. Kein Mensch muss sich mit dem Coronavirus anstecken. Man kann ja die Eigenschwingung steuern und dann kommt auch nichts auf einen zu, wie es ein anderer Akteur im Esoterikspektrum ausgedrückt hat. Letztlich ganz verwandt agieren auch diejenigen, ich nenne sie mal pauschal, evangelikalen christlichen Gruppierungen, die trotz der Versammlungsverbote Gottesdienste und Gebetskreise abhalten, da sie sich unter dem spirituellen Schutz Gottes wähnen und der Glaube sie daher komplett schützen könne. Ähnliches gilt auch für solche religiöse Führer, etwa in Pakistan, die sich über Versammlungsverbote hinwegsetzen wollen und am regelmäßigen Moscheebesuch zum Gebet festhalten. Zitat, wir sind Muslime, wir glauben an Allah, das schützt uns. Ein Muslim, der regelmäßig betet, dem kann keine Krankheit und keine Pandemie etwas anhaben. Es seien jedoch die Ungläubigen, die hier etwas zu befürchten hätten. Meditation, Gebet, Glaube als Desinfektionsmittel. Ja, Meditation als Desinfektionsmittel, so könnte man auch die Stellungnahme eines buddhistischen Zentrums bezeichnen. Hier in einer Dharma-Rede eines Zen-Meisters, der eigentlich diese Rede anlässlich der SARS-Epidemie gehalten hat, die nun aber wieder aus aktuellem Anlass wieder hochgeladen wird. Da heißt es zum Beispiel, um uns zu schützen und vorzubeugen, müssen wir bei unserem Geist beginnen. Wenn wir uns alle durch Meditation eingestimmt, mit Freundlichkeit und Mitgefühl begegnen, entwickeln wir ein starkes Immunsystem in unserem Geist und das ist die beste Strategie, uns zu schützen und die Krankheit fernzuhalten. Ja, Meditation als Resilienzstärkung. Halten wir einen Moment inne. Ich möchte Sie zu ein paar grundsätzlichen Überlegungen systematischer Art einladen, bevor ich mit weiteren Beispielen fortfahre. Ich hatte ja eingangs bereits gesagt, dass es zu den grundlegenden Funktionen von Religion gehört, die Kontingenzen des Lebens, angefangen von den Daily Hassles, den tagtäglichen Herausforderungen, bis hin zu Schicksalsschlägen oder gar größeren Katastrophen oder Seuchen innerhalb eines Weltbildes zu deuten. Gerade solche Großereignisse wie die gegenwärtige Pandemie setzen eben diesen hermeneutischen Imperativ aus sich heraus, die Aufforderung zur Deutung. Und das lässt sich ja auch in einem sprunghaften Anstieg von Verschwörungstheorien aller Art gerade im Moment sehr gut ablesen. Ein typischer Klassiker solcher religiöser Deutungen ist die Katastrophendeutung, ist die Vorstellung vom Zorn Gottes. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Vorstellung, dass die Pandemie oder andere Formen von Krankheit eine Strafe Gottes darstellen. Also wäre die Pandemie dann hier eine von Gott verordnete Bestrafung, analog zu, denken Sie an die AIDS-Epidemie, auch da gab es immer wieder konservative Prediger, konservative Gläubige, die gesagt haben, AIDS ist die Strafe Gottes für Homosexuelle. Es muss nicht gleich Strafe Gottes sein, es kann auch abgeschwächt als Warnung konzipiert werden oder als eine Zeit der Prüfung, wobei man nochmal unterscheiden kann, gilt die Strafe, die Prüfung nun für uns alle oder gilt sie für eine bestimmte, die andere Gruppe. Im Kontext der Deutung der Pandemie als Warnung oder als spirituelle Herausforderung kämen auch schon ein Großteil der von mir bisher angesprochenen Beispiele zu stehen. Gebet, Meditation, Achtsamkeit als spirituelle Resilienzstärkung. Das ist die Herausforderung durch die Pandemie. Zweiter Punkt, in millenaristisch, apokalyptisch ausgerichteten Glaubensgemeinschaften, also solche, die an ein nahe bevorstehendes Ende dieser Welt glauben, eine nahe bevorstehende Endzeit, Sie sehen in solchen Katastrophen, denken Sie zurück an Tschernobyl, wo das auch zu beobachten war, häufig Zeichen, also deutliche Vorboten der nahenden Endzeit, gemäß des Ihnen etwa in Gestalt der Johannesapokalypse oder anderer Apokalypsen vorliegenden Schemas eines Endzeitfahrplans. Ich komme da noch zu Beispielen. Noch ein letzter Punkt. Katastrophale Ereignisse wie die gegenwärtige Pandemie können sowohl in dezidiert religiösen Perspektiven, aber auch allgemeiner dazu genutzt werden, um die eigene bisherige Perspektive auf die Welt weiter zu bestätigen und zu immunisieren. Und dann den ohnehin schon immer vorhandenen üblichen Verdächtigen und Schuldigen die Schuld zuzuweisen. Das ist auch der Tenor eben der aller Arten von Corona-bezogenen Verschwörungstheorien, die derzeit grassieren. Es gibt bestimmte Schuldige, bestimmte Akteure, die dafür verantwortlich zu machen sind. So viel also zur grundlegenden Systematik religiöser Deutungsmuster. Nun zum ersten Punkt, ein konkretes Beispiel, in dem beides, die Vorstellung von der Strafe Gottes und die Anprangerung der üblichen Verdächtigen bestimmter schuldiger Personenkreise zusammenkommen, wäre einer von Donald Trumps evangelikalen Beratern, Ralph Drollinger, der wöchentliche Bibelstunden mit Mitgliedern des Trump-Kabinetts in der sogenannten White House Bible Study Group abhält. Er hat die Ausbreitung des Coronavirus tatsächlich mit dem Zorn Gottes in Verbindung gebracht. Und zwar dahingehend, dass er sagt, es sei kein abschließender, endgültiges Gericht, ein abschließender Zorn Gottes über Amerika, dass Gott sich von Amerika abwende, aber immerhin, ein consequential wrath, wir sind ein konsequentieller Zorn, der einerseits kommt wegen der Akzeptanz von Homosexualität und andererseits wegen den grassierenden Aktivitäten der von ihm sogenannten Religion des Umweltschutzes, also die the Religion of Environmentalism. Das sind Dinge, die von Gott, die Gott nicht gutheißt. Und er bringt sozusagen die Pandemie nicht als eine abschließende Gerichtskatastrophe, sondern als Warnung, sich wieder dem richtigen, dem konservativen Pfad zuzuwenden. Also Abwendung von Homosexualität und Zuwendung an den Schöpfer und nicht an seine Kreatur, die Umwelt. sprechendes Beispiel ist das für die Kombination der Kategorie Zorn Gottes zur Deutung der Corona-Krise, verbunden mit der Anprangerung unliebsamer Feinde und Gegner, die eigentlich schuldigen Auslöser. Das ist auch ein typisches Argumentationsmuster fundamentalistischer Rhetorik. Wir müssen uns nur wieder der in momentaner Auslösung begriffenen religiös-moralischen Ordnung zuwenden, uns von den Schuldigen, den Pervertieren dieser Ordnung abwenden, sie bekämpfen und dann wird alles automatisch wieder gut. Die global interdependente Katastrophe wird hier mit alten, konservativen, überschaubaren Sinnelementen chiffriert und offeriert eine ganz schlichte Lösung. Das heißt, die Komplexität der Pandemie wird auf die bereits bekannten Schuldigen abgewälzt. Selbst Umweltschützer mutieren hier zu antichristlichen Akteuren, auch wenn dies aus unserer europäischen, zentraleuropäischen Sicht einigermaßen drollig anmutet, was Herr Drollinger hier von sich gibt. Man kann hier ganz analog die Argumentation auch in Restzellen des sogenannten Islamischen Staats oder analoger dschihadistisch-islamistischer Kreise vergleichen. Die Dschihadisten verstehen die gegenwärtige Corona-Krise ebenfalls vielfach als eine Manifestation des Zorns Gottes, der sich einerseits über die Ungläubigen erstreckt, die seine Gebote eh nicht halten, aber auch gegenüber allen Pseudomuslimen, die ihre Pflicht gegenüber Gott vergessen haben, nämlich den Dschihad. Entsprechend sei die kämpferische Beteiligung am Dschihad der sicherste Weg, sich vor dem Virus zu schützen, so die jüngsten Meldungen eines Extremismusforschers der George Washington Universität. Offenbar gibt es im IS daneben auch direkte praktische Empfehlungen wie Waschen, Hände reinigen, Mundschutz tragen und so weiter. Manche deuten den Coronavirus auch wieder im Sinne der üblichen Verdächtigen als amerikanisch-zionistische Verschwörung oder als Vorboten der Apokalypse. Aber die Zuschreibung, dass das Coronavirus eine Strafe Allahs über die üblichen Verdächtigen, die dekadente westliche Welt plus das anti-islamische China darstelle, das scheint sich in islamistischen Netzwerken bereits global sedimentiert zu haben. Neben diesen kollektiven Zuschreibungen einer Strafe Gottes über ganze Gruppen kann natürlich auch immer eine Deutung von individueller Krankheit als Strafe Gottes, als persönliches Gerichtsurteil Gottes virulent werden. Meist sehr dysfunktional für den Gesundungsprozess, weil sie der Person, die erkrankt ist, zusätzlich Stressoren einimpft und sozusagen nicht einem sinnvollen, heilsamen Coping, einer Integration der Person beiträgt, sondern Gesichtspunkte von Schuld der Person auflädt. Das wäre ja klassischerweise auch in solchen religiösen Weltdeutungen naheliegend, die von Karma und Wiedergeburt ausgehen. Denn wie bei den bereits erwähnten Esoterikern gilt Krankheit hier häufig als persönliches, karmisch verursachtes Geschick, das sich einer Kontamination der Person aus früheren Geburten verdankt. Ich habe hierzu allerdings aktuell in Bezug auf die Corona-Krise bislang keine treffenden Beispiele gefunden, bin aber bei der Suche im indischen Kontext auf einen in Indien grassierenden Witz gestoßen, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Indien hat ja auch einen großen Import vieler billig in China produzierter Konsumgüter und daher, so heißt es in diesem Witz, müsse man sich über den Coronavirus auch keine allzu große Sorgen machen, denn er komme ja aus China und wie alles, was aus China komme, gehe er dann ja auch schnell wieder kaputt. Zu Punkt 2. Zu den klassischen millenaristisch ausgerichteten neureligiösen Sondergemeinschaften im Kontext und Umfeld des Christentums gehören die sogenannten Mormonen, eigentlicher Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so die Selbstbezeichnung, die Siebten-Tags-Adventisten oder auch die Zeugen Jehovas. Sie alle leben seit ihrer Formierung im 19. Jahrhundert im Bewusstsein einer nahenden Endzeit, der bald bevorstehenden Apokalypse, was ja auch bei manchen dieser Gruppen schon zu konkreten Endzeitterminansagen geführt hat. Wer in dem Bewusstsein lebt, die Welt wird demnächst in einer kosmischen Katastrophe zugrunde gehen, liest die Corona-Pandemie natürlich leicht als Zeichen der Zeit, als klare Vorboten der jetzt einbrechenden Endzeitkatastrophe, der sprichwörtlichen großen Drangsal, wie es in Matthäus 24 und Offenbarung 7 angesprochen wird. Das bezieht dann klassischerweise gesellschaftliche Anomie-Erfahrungen wie Krieg, Verfolgung, aber auch Gefängnis und Seuchen und Hungersnöte mit ein. So auch Lukas 21, Vers 9 bis 11. Auch der vierte Reiter der Apokalypse, der Todesreiter auf seinem fahlen Pferd in der Johannes-Offenbarung Kapitel 6, wurde in der christlichen Geschichte oft mit endzeitlichen Seuchen in Verbindung gebracht. Kein Wunder also, wenn man vor kurzem aus der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas mit Bezug auf genau diese, genau die gerade genannten Bibelstellen Folgendes hören konnte. Nämlich, dass wir uns momentan ganz offensichtlich in den Wehen der Endzeit befinden. Oder wie es Stephen Lett, ein Mitglied der leitenden Körperschaft, ausdrückte, die gegenwärtige Lage mit ihren Ereignissen führt uns deutlich vor Augen, dass wir uns in der Schlussphase der letzten Tage befinden, zweifellos sogar in der Schlussphase, kurz vor dem letzten Tag der letzten Tage. Sie können das leicht auf YouTube nachlesen und sich anhören, was er da sagt. Die von den Zeugen Jehovas bekannten martialischen Bilder vom Weltuntergang, von Harmageddon, der großen Endschlacht der Apokalypse, werden daher aktuell wieder stark beschworen. Die Apokalypse steht, wie wir gerade gehört haben, buchstäblich vor der Tür. Eine derartige Radikalisierung der Krise in der Anschauungsform der Zeit kodiert die Corona-Pandemie zum endzeitlichen Alarmsignal. Und ist anders alles, auch alles andere daher als stabilisierend für Menschen, die daran glauben. Es verleitet zu Angst oder auch zu weltflüchtigem Fatalismus. Weitaus weniger alarmierend, aber auch im Duktus ihrer nach 150 Jahren Existenz bereits nahezu klassisch gewordenen Erwartung des nahen Endes, positioniert sich auch die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die landläufig sogenannten Mormonen mit ihrem typischen Appell zur Vorratshaltung. Wir sehen hier links einen Ausschnitt aus einer Pressemitteilung des österreichischen Kirchenvorstands, der seine Mitglieder dazu anhält, die Vorratshaltung zu aktualisieren. Die Lebensmittel, Kleidung, Wasser, Hygieneartikel, Babynahrung umfasst. Und das ist in der gegenwärtigen Zeit besonders wichtig, um unter Umständen ganze 3 Monate unabhängig existieren zu können. Das wird auch noch ausgeführt in der Broschüre, bereitet alles vor, was nötig ist, Vorratshaltung in der Familie. Hier mischen sich dann durchaus sinnvolle Ratschläge für eine gewisse Vorratshaltung mit einer unterschwelligen Endzeiterwartung, denn Angehörige dieser Tradition gehen davon aus, dass die Welt demnächst in ihre endzeitliche Krise geführt wird. Und für solche Krisen ist entsprechend Vorsorge zu tragen. Endzeitlich orientierte Gruppen können in solchen Krisenzeiten also den Stress verstärken und die Pandemie in den Kontext eines unausweichlichen kosmischen Dramas stellen. Die Siebten-Tags-Adventisten, die traditionell ebenfalls einen deutlichen Akzent auf die nahende Endzeit legen, distanzieren sich aber momentan eher von solchen radikalen Deutungen der Corona-Krise und halten sich vielmehr an einen gesunden Mix aus Gesundheit, guter Ernährung, Spiritualität und hygienischen Vorschriften, um die Corona-Krise hygienisch und spirituell zu meistern. Ich komme zum dritten Punkt, der Instrumentalisierung der Krise und das Anprangern der sogenannten üblichen Verdächtigen. Es ist typisch, dass religiöse Perspektiven auf die Pandemie natürlich diejenigen Ressourcen betonen, die für ihre religiöse Tradition und Praxis besonders bedeutsam sind. Gebet und innere spirituelle Neuausrichtung auf Gott bei jüdischen, muslimischen oder christlichen Akteuren und Gemeinschaften, Meditation, Achtsamkeitspraxis bei buddhistischen Gemeinschaften oder lest die Schriften Hubbards bei Scientology. Das muss nicht notwendig in eine regelrechte Instrumentalisierung der Krise als missionarische Gelegenheit münden, kann es aber. Gerade deswegen formieren sich ja auch Verschwörungstheoretiker unterschiedlichster Couleur auf Demonstrationen gemeinsam, weil sie jeweils sagen können, wir haben es ja schon immer gesagt und jetzt in der Corona-Krise zeigt es sich, dass wir recht mit unserer Vermutung hatten, dass hier die wirklich geheimen Akteure im Hintergrund sind, dass jedenfalls das, was uns die Regierung und die Medien präsentieren, nicht die ganze Wahrheit, überhaupt nicht die Wahrheit ist. Vorstellungen von gesundheitsschädlichen Auswirkungen von G5-Sendemasten als eigentliche Ursache, die dann mit einem fiktiven Coronavirus verschleiert würde. Solche Gedanken können auch von Esoterikerinnen weiter aufgenommen werden. Notorische Impfgegner können die Corona-Krise als inszenierte Aktion deuten, um uns Menschen schon bald mit neuen Impfzwängen zu überhäufen. Astrologinnen sehen die Pandemie naturgemäß als Auswirkung einer kosmischen Konstellation, die uns jetzt heimsucht. Und wieder andere Protagonistinnen erwarten, dass sich die geheimen Akteure einer neuen Weltordnung schon bald offenbaren werden. Das mischt dann durchaus verschwörungstheoretische Deutungen mit esoterischen Deutungen. Sie haben es hier links in der Folie von einer Esoterikerin aus der Schweiz, die sehr aktiv ist im Internet. Und die sagt eben, mit dieser Corona-Hysterie werden die Menschen in eine negative Schwingung versetzt, in Panik versetzt. Und dann können diejenigen, die die Fäden im Hintergrund ziehen, nun ihr Spiel besser spielen und die Macht weiter ausdehnen. Lasst euch aber davon nicht aufhalten, vertraut auf die innere geistige, spirituelle Dimension. Verschwörungstheoretische Argumentationsmuster können, wie schon bei vielen fremden und islamfeindlichen Demonstrationen, einem prinzipiellen Unbehagen in der gegenwärtig vorhandenen Kultur und Gesellschaft Ausdruck verleihen. Sie können ein Eigenleben führen oder, wie in solchen Beispielen hier, mit religiösen, esoterischen oder sonstigen spirituellen oder gänzlich alternativmedizinischen Deutungsmustern weiter verschmolzen werden. Wie schon eingangs gesagt, es wäre ein leichtes, hier eine bizarre Blütenlese von ausschließlich skurrilen Deutungsbeiträgen vorzunehmen. Das haben manche journalistischen Formate auch schon vorexerziert, etwa im Tagesspiegel in Berlin, der Beitrag vom 7.4. mit dem reißerischen Titel »Die Schäbigen, die Tödlichen und die Saudummen«. Das liest sich dann wirklich wie eine Freakshow religiöser Verwirrung. Wie immer gibt es eben auch bei den spirituellen Reaktionen auf die Corona-Krise Höhen und Tiefen im Reflexionspotenzial, schlicht und kurzschlüssig bzw. massiv ideologisch anmutende Deutungen, aber eben auch reflektierte, abwägende und konstruktive Formen des spirituellen Umgangs mit der Krise. Ich zeige nochmal diese Folie. Nun schauen Sie mal auf die rechte Seite. Magisch und schlicht simpel ist etwa der Aufruf einiger esoterischen Akteurinnen und Akteure in Deutschland und Österreich, die Zahl 537354 auf öffentlichen Plätzen zu verteilen, weil sie gegen das Virus helfe. Denn entsprechende Schwingungen entstünden aus dieser Zahlenkombination, die dann unmittelbar auf das Virus einwirken würden. Das ist dann noch einfacher, als gegen, wie vorhin erwähnt, als gegen das Virus anzumeditieren. Angeblich soll sich dazu auch gleich wieder ein russischer Guru geäußert haben, dass die korrekte Zahl eigentlich 498-6489 lautet. Das mag nun in seiner Schlichtheit für viele geradezu albern wirken, aber auf der anderen Seite gibt es in solchen alternativ-spirituellen Netzwerken, die ein positives Verständnis von Magie haben, aber genauso auch Akteurinnen und Akteure, die besonnen, nüchtern und reflektiert agieren. Das wäre die nächste Folie. Ein neopaganer Protagonist in einem Hexen- und Heidenforum, der seinen Leserinnen und Lesern mitteilt, hört zu, keine Form von Magie wird euch vor dem Virus schützen. Keine Magie kann euch retten, weder eure eigene noch die Magie von anderen. Nein, wir können alle krank werden, also trefft ruhig eure magischen Vorkehrungen, aber bitte handelt zugleich auch ganz praktisch hygienisch, denn das alleinige Vertrauen auf Magie kann töten. Euch und die, die ihr liebt, kann es töten. Mensch, wir sind Heiden, wir haben keine 150.000 Jahre überlebt, weil wir uns dumm verhalten haben. Also hier ein reflektierter Appell, nicht allzu naiv auf magisches Handeln zu vertrauen. Die religiös-spirituellen Reaktionsmuster oszillieren also auf einem breiten Spektrum zwischen ideologisch naiven Deutungsangeboten und reflektiert besonnenen Appellen. Zentral scheint der häufig geäußerte Gedanke zu sein, sich der gegenwärtigen Angst und Hysterie jedenfalls nicht einfach gleichschalten zu lassen, sondern sich demgegenüber spirituell neu zu grundieren und zugleich aber auch verantwortungsvoll den Hygienemaßnahmen Folge zu leisten. Ob dann, wie es der schon erwähnte christliche Zen-Meister von vorhin meint, die Praxis der liebenden Güte-Meditation und die innere meditative Kultivierung des Geistes, was die auch bewirken kann, dass die äußere Welt frei von Krankheiten werden könne, sei dahingestellt. Inneres spirituelles Detachment, nicht mehr, wie er sagt, auf der gleichen Wellenlänge mit der Welt der Epidemie zu sein, sondern sich geistlich neu orientiert, besonnen und menschlich verantwortlich zugewandt in der Welt zu bewegen, das lässt sich eben aus der Sicht vieler religiöser Perspektiven unterstreichen. Das impliziert aber eigentlich auch ein Umdenken, wie es denn nach der Krise weitergehen soll, welche Weichenstellungen dann neu zu stellen sind. Also was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Dieser Appell vieler religiöser Meldungen zur Corona-Krise, die gehen ja darauf ein, sich neu zu formieren, sich neu zu grundieren. Jedenfalls nicht einfach nur ein Rückkehr zum bloßen Business as usual in dieser Welt zu betreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Herzlichen Dank, Professor Grünschloss, für diesen Vortrag. Uns haben schon in der Zwischenzeit etliche Fragen erreicht. Und von daher, weil auch die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, steigen wir gleich da ein. Eine Zuhörerin, ein Zuhörer fragt, was denn wohl passiert, wenn die Pandemie abgeflacht ist und vorbei ist? Wie erklärt man dann die ausgebliebene Apokalypse oder die neue Weltordnung, die dann nicht eingetreten ist?
Ja, das ist ein interessanter, spannender Mechanismus. In der Regel ist es so, dass die Religionsgemeinschaften, die so konkrete Termine angegeben haben, ja überlebt haben. Natürlich haben sie auch dann mit einem gewissen Verlust von Gläubigen rechnen müssen. Aber die Erklärungsmuster, die dann eintreten, um den Fehler zu erläutern oder dass es noch einen Aufschub seitens Gott gegeben habe, sie greifen meistens stärker als die Einsicht zu realisieren, ich habe einen Unsinn geglaubt. Das ist ein typisches religionspsychologisches Paradigma, das schon in den 50er Jahren erforscht wurde, when prophecy fails, wenn die Prophezeiung nicht eintritt, was passiert dann? Je größer die Investition ist, die Menschen in die Glaubensrichtung getan haben, also psychische Ressourcen, aber vielleicht auch finanzielle, ökonomische Ressourcen, je größer der Einsatz ist und wenn ein klarer Termin da ist, deswegen wird man wird es eher rationalisieren, irgendwie erklären. Und das kann man beobachten bei der Neuapostolischen Kirche mit ihrem nicht eingetretenen Termin bei den Zeugen Jehovas oder bei irgendwelchen UFO-Glaubensbewegungen, die das paradigmatische Beispiel für diese Untersuchung waren.
Ja, ein anderer Zuhörer fragte danach, ob man denn das religiöse Feld abgrenzen könne gegen Verschwörungstheorien, ob es da irgendwie Kriterien gibt, die man da anlegen kann.
Naja, zunächst mal das religiöse Feld konstituiert sich natürlich durch irgendeinen Bezug auf eine übermenschliche, übernatürliche Kraft, Wesenheit, Person. Das konstituiert sozusagen den religiösen Faktor, wobei man es nochmal genau unterscheiden könne, ob es sich hier um verfasste religiöse Religionsgemeinschaften handelt oder um eher spirituelle, individuelle Ausprägungen oder lose Netzwerke von Glaubensvorstellungen. Da kann man nochmal unterscheiden, aber die Grenzen sind fließend. Ne? Sie haben ja genauso wie im Heilbereich, haben sie ja Akteure, die eher so Richtung Heilpraktikertum, Alternativmedizin agieren, solche, die stärker den spirituellen Gesichtspunkt in den Vordergrund rücken. Das ist also ein weiches Feld, das man schwer voneinander abgrenzen kann. Definitorisch geht es immer darum, eine Verschwörungstheorie wäre dann als religiös anzusehen, wenn sie in irgendeiner Weise mit solchen luminosen Mächten, luminosen Personal das interpretiert.
Okay. Ja, in eine etwas andere Richtung geht die Frage. Es gibt ja die Behauptung, dass Krisen auch eine Chance sind und quasi eine Chance für eine grundlegende spirituelle Transformation. Betrachten Sie das als positivistische Gegenströmung zu den Apokalyptikern, lautet die Frage.
Naja, Sie haben ja gehört, es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von religiösen Akteuren, die sich gerade angesichts der Corona-Krise genauso äußern. Ne, die also sagen, Religion, Spiritualität, religiöse Praxis ist ein Tool, das ich nutzen kann, das mir mein in der Welt sein eine andere Fundierung gibt, das mit den Erfahrungen, die ich in der Welt mache, nochmal eine Meta-Erfahrung mache, sie einordnen kann und von daher auch eine neue Position entwickeln kann. Das ist ja durchaus eine sinnvolle Sache, aber wie Sie gesehen haben, es gibt auch unter den millenaristisch akzentuierten Gemeinschaften, eben zum Beispiel Siebten-Tags-Adventisten, die hier genauso nüchtern und reflektiert und rational eben einen für sie auch typischen Mix aus gesundem Leben, gesunder Ernährung und Spiritualität ihren Appell formulieren. Es ist halt die Frage, wie stark jetzt bei millenaristischen Gruppen, wie stark diese millenaristische Weltsicht sich auswirkt auf das alltägliche Leben. Also wenn ich wirklich definitiv davon ausgehe, die Welt geht in den nächsten 4 Wochen zugrunde, dann brauche ich auch meinen Beruf nicht mehr nachgehen, dann brauche ich auch sonst keine Vorkehrungen zu machen. Das hat man vielfach bei solchen Gruppierungen gefunden, dass sie Entscheidungen treffen, die sozusagen schwer zurückzunehmen sind. So weit geht es bei den Zeugen Jehovas nun nicht, aber trotzdem, je stärker der Tenor, diese Dramatisierung der Zeit in den Vordergrund gerückt wird, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf mein Umweltverhältnis. Ja. Weil diese Welt geht zugrunde. Was will ich dann hier? Ich muss mich dann eigentlich nur noch darauf ausrichten, zu den geretteten, sprichwörtlichen 144.000 zu gehören oder zumindest jedenfalls diese Krise zu überstehen und mich wegzuducken.
Dann würde ich sagen, wir kommen mit einer eher etwas persönlicheren Frage an Sie, damit dann auch zum Abschluss unseres heutigen Vortrags. Und die Frage, die an Sie, Professor Grünschoss, persönlich gerichtet ist, lautet, ist dies denn im Augenblick für Sie ein besonders spannendes Beobachtungsfeld oder ist es letztlich doch auch eine Wiederholung früherer Krisen und bekannter Reaktionsmuster?
Naja, vieles ist natürlich vertraut in diesen Reaktionsformen. Wie ich schon so eingangs gesagt habe, die Deutungsmuster, die in den Religionen vorhanden sind, bereitliegen, werden eben dann auch, je nachdem, was für eine Krise einsetzt, entsprechend können die aktiviert werden. Und je nach Gruppe oder Subtradition einer religiösen Gemeinschaft sind dann unterschiedliche Deutungs- und Handlungsoptionen im Vordergrund. Also das ist insofern selten was völlig Überraschendes. Interessant ist natürlich, wie die Gruppen den Spagat zwischen spiritueller Ausrichtung und Realitätswahrnehmung und realistischem Verhalten hinbekommen. Und da meine ich eben, da gibt es eben so ein Spektrum von solchen, die eben wirklichkeitsferner oder agieren, ja, und solchen, die sich reflektiert und empirisch gestützt auf gute Einsichten in dieser Krise dann bewegen. Was das dann im Einzelnen alles bedeutet, mit den Folgen der Krisen, Berufswegfall und wie sich das dann deutet und Rezessionen, so, das hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite. Das wird also auch die Religionsgemeinschaften, die religiösen Akteure noch eine ganze Zeit beschäftigen, nicht nur mit der Krise selbst, sondern auch mit den Folgen der Krise umzugehen.
Ich würde damit dann tatsächlich auch die heutige Vorlesung in jedem Fall hier beenden, mich noch einmal bei Ihnen, Professor Grünschloss, sehr herzlich bedanken und möchte ankündigen, dass es nächste Woche weitergeht mit dem Vortrag von Professor Franziska Meyer, die aus der Philosophischen Fakultät kommt und über den Roman Die Pest von Albert Camus sprechen wird. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit Interesse an unserer Ringvorlesung teilnehmen. Und vielleicht zum Abschluss nutze ich gerade noch mal kurz die Gelegenheit und weise darauf hin, dass mittlerweile auch unsere ersten beiden Videos über unsere Webseite verfügbar sind und dass dort Links hinterlegt sind, die dann zu den YouTube-Videos führen und Sie dort, wenn Sie Interesse haben und vielleicht einen Vortrag verpasst hatten, auch noch einmal die Chance haben, noch jetzt im Nachhinein noch mal reinzuhören. Ja, herzlichen Dank an alle Beteiligten. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gern wieder und auf Wiedersehen und Wiederhören.